Rund ums Rad Teil 3. Heute stehen die im Mittelpunkt, die vom Treten nicht genug kriegen können. Die Distanzen zurücklegen zwischen 200 und 1000 Kilometern am Stück. Nur um sich zu qualifizieren für ein noch längeres Rennen, das nur alle 4 Jahre stattfindet. Paris-Brest-Paris gilt als das älteste Radrennen der Welt. 1891 brauchte der Sieger für die 1200 Kilometer fast 3 Tage. Die Tortur als Traum. Mit Langstreckenradfahrern extrem unterwegs war Fritz Schütte.
Ja, 5:30 jetzt, bin gerade aufgestanden, war sogar schon ein bisschen früher wach. Irgendwie merkt der Körper, dass ihm heute was Größeres bevorsteht.
Rainer Paffrath ist gestern in Hamburg angekommen und hat bei einem Freund übernachtet. Er drückt nochmal die Aufnahmetaste des Diktiergeräts.
Ja, jetzt anziehen. Heute werden so 0 Grad erwartet. Ich sehe gerade auch, es schneit jetzt schon draußen. Das wird nicht so angenehm. Man zieht am besten mehrere Schichten übereinander. Nichts, was so richtig nach außen hin abschließt, weil dann bildet sich irgendwie da Feuchtigkeit und man friert ungemein.
Es ist früh hell. Vögel zwitschern. Ansonsten erinnert nichts an Frühling.
Jo, wir sind jetzt hier kurz vorm Start. Auf dem Weg liegt ordentlich Schnee, so 2 Zentimeter. Wird ein bisschen gefährlich jetzt am Anfang und es schneit immer noch.
Das Spielhaus am Ausschläger-Elbdeich in Hamburg-Rotenburgsort. Wochentags werden hier Kinder betreut. Heute holen Randonneure die Startunterlagen für den 200-Kilometer-Brevet ab.
Ich bin Enno Müller aus Bremen.
Einmal unterschreibst du mir, dass du auf eigene Gefahr fährst?
Ja, klar, das habe ich ja.
Randonneur heißt Wanderer und Brevet Zeugnis. Enno Müller ist zum ersten Mal dabei.
Jetzt habe ich ein neues Rad und wollte das immer schon mal machen. Und jetzt versuche ich das einfach mal. Das ist halt Spaß, ja.
Lemke und Fründ.
Okay.
Stefan und Tobias sind keine Radsportler. Das sieht man auf den ersten Blick. Statt Renntrikots tragen sie Trekking-Anoraks.
Wir haben uns jetzt irgendwie Ende letzten Jahres gesehen, dass es sowas gibt und haben uns dann überlegt, mal damit zu machen.
Wir probieren immer irgendwie was aus.
Wir sind jetzt aus Lübeck.
Heute Morgen um 5 aufgestanden und mal gucken, wann wir heute Abend wieder zurück sind.
13,5 Stunden haben sie Zeit, um die 200 Kilometer lange Strecke zu bewältigen.
Dann ist das hier nochmal die Zusatzfrage vor Bolzenburg. Und die schreibt ihr bitte da rein, die Antwort.
Welche Symbole befinden sich auf der Kirchturmspitze in Nossdorf, steht auf dem Zettel. Hanno Striedek vom Organisationsteam zeigt auf die Karte. Wer Nossdorf auslässt, könnte hier eine Abkürzung fahren.
Aber in der Regel fahren die alle, weil sie fahren wollen und nicht, weil sie abkürzen wollen. Es gibt ja nichts zu gewinnen.
Rainer Paffrath geht noch einmal die Ausrüstung durch.
Luftpumpe ist hinten in der Trikottasche drin.
Er hat tatsächlich mehrere Trikots übereinander an.
Mach dir einen Tee.
Das ist Klaus Tschichol, 70 Jahre alt. Der Pionier, der den Brevet-Sport nach Deutschland geholt hat.
Seit 21 Jahren mache ich das. Also Schnee hatten wir noch nie. Also wir hatten Dauerregen, sind wir mit Dauerregen losgefahren und alles, was Frost. Aber das hatten wir noch nicht. Das ist echt neu.
Die meisten der 25 Starter kennen sich untereinander. Hans-Hermann Wulff aus Geesthacht und Stefan Bayer aus Radbruch sind jedes Jahr dabei.
Ich bin früher so, habe ich so Radtouren gemacht nach Skandinavien und so. Und diese Sache, die hat sich ja hier in Norddeutschland so etabliert von Klaus Tschichol. Ja, und dann fahren wir mit, ne? Und wir fahren auch jedes Jahr so, ich fahre dieses Jahr noch in Ungarn oder in Südfrankreich. Und ja, so hat sich das getan, ne?
Ich mache das jetzt seit 6-7 Jahren. Und ich habe mich damals hier für dieses Paris-Brest vorbereitet. Da habe ich 4 Jahre für gebraucht ungefähr. Das ist so ein kleines Abenteuer.
Okay, also. Tschüss.
4 Brevets muss man innerhalb eines Jahres absolvieren. Dann könnte der Traum in Erfüllung gehen. Die Teilnahme an Paris-Brest-Paris.
Paris-Brest-Paris war die Monstertour des jungen Radsports, erzählt Manfred Poser in seinem Buch Radsport kurios. Ein professionelles Radrennen, das nur alle 10 Jahre gefahren wurde. Man ahnt gleich, warum. Nonstop 1196 Kilometer. Am 6. September 1891 um 6.17 Uhr erklingen Trompeten vor dem Petit Journal in Versailles. 211 Fahrer machen sich auf den Weg. 11 Stunden später, um 17 Uhr, erreicht Charles Terron aus Bayonne nach 215 Kilometern Préampaye. Giel Laval kommt dort um 20.36 Uhr an. Die Nachtfahrt beginnt. Die Räder, Le Machine, müssen mit Scheinwerfern ausgerüstet sein. Um 2.15 Uhr trifft Theron in Montauban de Bretagne ein, doch der Kontrolleur liegt im Bett und muss erst geweckt werden. Der letzte Fahrer meldet sich 13 Stunden später. An der Wende in Brest liegt Giel Laval vorn. 100.000 Zuschauer jubeln. 121 der Gestarteten schaffen es bis dorthin, doch der letzte hat 98 Stunden und 28 Minuten Rückstand. 4 Tage. Zurück. In Saint-Brieuc bei Kilometer 746 rollt Theron um 3.35 Uhr ein. Giel Laval nach einer Panne 2 Stunden später. In Préampy macht Theron 13 Minuten Pause. 13 Minuten. Um 21.11 Uhr sieht er in Mortagne ein Feuerwerk, hat dann einen Unfall, geht 1 Kilometer zu Fuß zur Schmiede. Wieder eine Nachtfahrt. Charles Theron trifft ziemlich genau 3 Tage nach dem Start in Versailles ein, um 6.37 Uhr. Giel Laval hat 8 Stunden Rückstand. Der dritte kommt um 6.07 Uhr am nächsten Morgen an. Der 98. und letzte, Laurent aus Bordeaux, quält sich am 16. September ins Ziel. Er war 245 Stunden auf dem Rad.
1951 schaffte Maurice Dillot die 1200 Kilometer in 36 Stunden und 55 Minuten. Eine Zeit, die wahrscheinlich nie unterboten wird. Denn Paris-Brest-Paris ist aus dem Rennkalender der Profis gestrichen. Nur Amateure halten an dem Klassiker fest.
Also 1991 war ich erst mal in Paris-Brest. Aber Langstrecken bin ich schon so in den 80er, Mitte 80er, von den Norwegen. Diese Trondheim-Oslo, diese 550 war das damals gefahren. Und habe ich so ein Feeling für Langstrecke bekommen.
Gleich bei meinem ersten Brevet, das war 1998, im Herbst, dann haben alle erzählt, ja, und übrigens, nächstes Jahr fahren wir ja nach Paris. Und weiß noch genau diesen Augenblick, da war mir völlig klar, ich werde da mitmachen. Und das wird so eine Sache sein, die mich wahrscheinlich auch noch länger verfolgt.
Noch ist das Feld dicht beieinander. Die Fahrer wechseln sich in der Führungsarbeit ab. Morfleet, à la Mühe. Malerische, redgedeckte Bauernhäuser fliegen vorbei. Der Wegweiser zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dann 10 Kilometer Elbdeich. Alles flach bis Kilometer 38. Die Landstraße nach Fahrendorf. 12% Steigung, warnt ein Verkehrsschild.
Das war die Bergwertung. Pinkelpause.
Ahoi. Es sieht aus, als hätten die Fahrer unterwegs Sommersprossen bekommen. Rainer Paffrath wischt sich die Dreckspritzer aus dem Gesicht.
Die Straße ist perfekt, also keine Glätte mehr und Sonne kommt raus. Wir sind ganz locker gefahren, geht ganz gut.
In Deutschland werden mittlerweile in 12 Regionen Brevets angeboten. Der Fahrplan ist März 200, April 300, Mai 400 und Juni 600 Kilometer. Wer das 400-Kilometer-Brevet in Hamburg verpasst, hat die Chance, es 2 Wochen später in Brandenburg nachzuholen.
Man muss in demselben Jahr diese Serie fahren von 200, 300, 400 und 600 Kilometer. Man kann darüber hinaus auch noch längere Strecken fahren, das muss man aber nicht.
Und dieses System 2, 3, 4, 600, das ist ja uralt. Man muss sich immer wieder von vorne die 200 Kilometer stellen und dann sich hocharbeiten, sonst wird das nichts. Wer 200 Kilometer fahren kann, traut sich an 300 dran oder er lässt es. Aber der Reiz ist ja da. Mal gucken, wie habe ich mich gefühlt bei 200? An sich ganz gut. Also kommen Sie sich um 300. Und bei 300 sagen Sie, nee, 400 ist dies Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr. So, man arbeitet sich so vor. Oder man ist so gut durchtrainiert, dass man sagt, ich schaffe das. So, solche Leute gibt es auch. Aber andere Leute sind so vorsichtig, brauchen da 2, 3 Jahre für. Aber ist für jedermann möglich. Das ist das Phänomenale. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier so besonders Supersportler sind. Wir machen es halt und belasten uns und schaffen das.
Weltweit wird nach diesen Regeln gefahren. Und zu der Prüfung gehört eben auch nicht nur, dass man das in der vorgeschriebenen Zeit schafft, sondern man muss auch an den Kontrollstellen bestimmte Zeitfenster einhalten. Das heißt, man darf nicht zu früh da sein und man darf auch nicht zu spät dort ankommen.
Einmal die 1.
Bei Kilometer 59 die erste Kontrollstelle. Eine Tankstelle in Büchen. Rainer Paffrath legt die gelbe Pappkarte auf den Tresen und zeigt auf das Feld, in das die Verkäuferin den Stempel drücken soll.
Und Sie müssten bitte die Uhrzeit eintragen und unterschreiben. Sonst gilt's nicht.
Es ist kurz nach 10:30. Von den beiden Liegeradfahrern fehlt jede Spur. Egal. Bis 11.36 Uhr haben sie Zeit, hier einzuchecken. Was trinken, schnell zum Klo und weiter geht's.
Solange also nicht gerade 20 cm Schnee liegt oder Glatteis ist, fährt man als Brevetfahrer eigentlich den Winter durch. Und wenn man das schon mal macht, dann hat man eigentlich eine gute Grundkondition. Viele fahren auch zum Beispiel mit dem Fahrrad einfach zur Arbeit, also 10 Kilometer, 20 Kilometer. Naja, und dann fährt man eben am Wochenende häufig und längere Strecken dann auch mal. Und gegen das Frühjahr hin, dann steigert man dann eben auch mal die Geschwindigkeit, fährt mal kürzere Intervalle, sodass man dann eben auch ein bisschen schneller unterwegs ist.
Kilometer 81, der Tunnel unter der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Es gab eine Zeit, da hielt in Schwanheide jeder Fernverkehrszug. Grenzkontrolle der DDR. Bremsen, links abbiegen. Kurzer Blick auf den Wegweiser. Nossdorf, da war doch was.
Also wenn man jetzt als sportlich orientierter Radfahrer sagt, von 8 morgens bis abends um 21.30 Uhr, nur lächerlich. Spannend wird die Geschichte erst ab 400. Und dann kommt ja 600. Das heißt, auch die Guten, die brauchen da 24, 25 Stunden. Das ist so interessant, dass die Leute dann mit der Müdigkeit kämpfen müssen, mit Wetterbedingungen. Und einer, der Erfahrung hat, der fährt einfach durch. Und man trifft sich immer wieder, obwohl er wesentlich langsamer ist. Das ist an sich der Reiz.
Am 2. Oktober 1483 weiht der Ratzeburger Bischof in Nossdorf eine Kapelle zu Ehren des heiligen Laurentius. 400 Jahre später wird sie zu einer neugotischen Backsteinkirche umgebaut. 1904 wird der hölzerne Glockenturm durch einen Backsteinturm ersetzt. Eine der Glocken trägt das Datum 1591, die andere eine altslawische Inschrift. 1944 werden beide abgeholt zum Einschmelzen für die Rüstungsindustrie. Auf dem sogenannten Glockenfriedhof in Hamburg-Veddel verliert sich ihre Spur. Erst Mitte der 1950er Jahre wird eine neue Glocke angeschafft.
Die Randonneure haben heute keine Zeit zum Sightseeing. Für sie zählt die Antwort auf die Kontrollfrage. Welche Symbole befinden sich auf der Kirchturmspitze?
Goldener Hahn, goldene Kuppel. Das kommt hinten auf das Kontroll-Secret-Feld. Also.
Wie viel Zeit?
Hahn.
11:23 Uhr.
Am Anfang. Also ich bin immer angekommen schon, aber mit den ersten Gruppen konnte ich da einfach nicht mithalten. Dann bin ich dann so nach 200, nach 250 Kilometern dann einfach aus dem Feld rausgegangen, weil mir das zu schnell wurde. Und naja, so langsam lernt man das dann.
Unsere 600-Kilometer-Runde, die ist sehr anspruchsvoll. Die geht von hier auf den Brocken und dann wieder zurück. Wenn man sagt 8 Stunden für 200 Kilometer, dann könnte man das hochrechnen, 8, 16, 24. Aber es schafft so gut wie keiner. Der eine wird morgens um 4 Uhr müde, der andere schon um 2 Uhr. Der andere fährt weiter und sagt, ich habe gar nichts, ich kann weiterfahren. Aber nach 2 Stunden später sieht man ihn auch irgendwo im Graben liegen.
Müdigkeit ist heute nicht das Thema. Bei 200 Kilometern sorgt höchstens ein platter Reifen für eine Zwangspause. Mit wenigen Handgriffen ist der Mantel von der Felge geschält und ein neuer Schlauch aufgezogen.
In Deutschland gab es keine Informationen zu Paris-Brest.
Erst auf seinen Ausflügen zu Langstreckenrennen nach Skandinavien erfuhr Klaus Tschichol von der Monster-Tour und den Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um an ihr teilzunehmen.
Die Schweden und die Norweger waren vor mir, also 4 Jahre vor mir, mal gefahren. Da kannte ich plötzlich Leute, die hatten das Trikot an Paris-Brest. Und irgendwann kriegte ich dann über irgendeinen Schweden den Kontakt zum Audax-Club Parisien. Ne? Und dann konnte man sich aber nicht qualifizieren in Deutschland, weil es sowas ja nicht gab. Dann bin ich immer nach Dänemark gefahren.
Wir haben jetzt tatsächlich trockene Straße hier, obwohl es heute Morgen mit Schnee losgegangen ist. Dass das so gut ablaufen würde, damit war nicht zu rechnen. Und wir sind wirklich gut durchgekommen. Das Fahrrad hat gut gehalten. Das Schlimmste sind immer die ganzen Vibrationen. Also nicht, dass die Straßen durchgängig schlecht wären. aber naja, es gibt halt schon einige Teilstücke, wo es ein bisschen schlechter ist. Und dann rüttelt das und zum Beispiel die Halterung vom GPS-Gerät ist immer so ein ganz schwieriger Punkt oder auch Beleuchtung oder Trinkflaschenhalter, die brechen schnell gerne ab.
Ich fahre mit einem Stahlrad, das hat Vorteile. Also es hat einen längeren Radstand, es ist bequem und dann würde ich das genießen.
Die meisten fahren mit einer normalen Rennmaschine, die vielleicht ein bisschen komfortabel ausgestattet ist.
Es ist nicht eine Frage der Fahrertechnik, die ist sehr fortgeschritten. Das ist also keine Voraussetzung, ein gutes Rad zu haben. Es geht um andere Sachen. Man muss gut sitzen können, man muss das Fahrrad beherrschen können, man muss mental stark sein, man muss wissen, wann man sich wann ernährt, unterwegs und trinkt und nicht vergessen. Solche Sachen spielen eine Rolle. Material ist bei der Langstrecke nicht das Entscheidende.
Eigenen Sachbraten.
Ja.
Kleidung ist für die erfahrenen Brevetfahrer extrem wichtig. Sobald man ein bisschen zu dünn angezogen ist, spürt man das sofort. Und auch wenn man zu warm angezogen ist, das ist ganz schlimm. Dann schwitzt man nämlich, verliert zu viel Flüssigkeit und dann kriegt man vielleicht Krämpfe. Und deswegen muss man immer so mit dem Stauraum auch planen, dass man vielleicht was auszieht oder in der Nacht, wenn man unterwegs ist, dann wieder was anziehen kann.
12 Uhr, Kilometer 109. Die Elbfähre in Bleckede. Wenn sie einem vor der Nase wegfährt, muss man 10 Minuten warten. Die 10-köpfige Spitzengruppe kommt gerade rechtzeitig an.
Jetzt sind wir erstmal hier.
1 Euro pro Person, 50 Cent fürs Fahrrad. Es ist zu laut, um sich zu unterhalten. Rainer Paffrath kramt einen Müsli-Riegel vor.
Früher bildete die Elbe hier die Grenze zwischen DDR und BRD. Wenige Tage nach der Maueröffnung in Berlin traf in Bleckede eine Fähre ein, ausgeliehen aus Hamburg. Nach 44 Jahren Zwangspause wurde der Fährbetrieb wieder aufgenommen.
Ich habe eine kleine Tasche unterm Sattel, da ist ein bisschen Werkzeug drin, Flickzeug, 2 Ersatzschläuche sind da drin. Ich habe 3 Müsli-Riegel mit dabei. Eine Trinkflasche, das Handy für Notfälle, ein bisschen Geld. Ja, ich glaube, das ist alles.
Früher, als ich anfing, da war man nachher müde vom Essen, weil man Angst hatte, man schafft das nicht. Man braucht gar nicht so viel. Das belastet auch den Organismus, wenn man so viel isst. Macht Pause und so. Wir fahren einfach nur und schieben uns was rein und dann sind wir dann bald zu Hause.
Gibt's was Warmes?
Nein, leider keine Suppe.
Aber eine Kakao habt ihr, ne? Kakao, die nicht so kalt ist.
Kilometer 124, zweiter Kontrollpunkt. Eine Tankstelle in Dahlenburg. Hier ist sonst nur was los, wenn ein Castortransport durchkommt, meint der Tankwart. Vor 3 Jahren blockierten 2000 Demonstranten den Weitertransport des Atommülls ins 30 Kilometer entfernte Gorleben.
So, was wollen Sie für Kakao haben?
1,40.
Weiter geht's. Noch 80 Kilometer.
Wahrscheinlich werden wieder viele sagen, wie kann man bei diesen Temperaturen Radfahren. Aber es ist wirklich erstaunlich, es war nicht besonders unangenehm.
Ganz wichtig ist die Haltearbeit auf dem Rad. Man sitzt ja nicht nur und wackelt mit den Beinen, sondern man muss das Fahrrad ja halten. Und das sind ja die Probleme, die man bei langen Strecken dann hat. Ne? Also bei, sagen wir mal, so Kaffeerunden, 200 Kilometer, sage ich mal als Spaß, da passiert viel zu wenig. Also kann man nicht sagen, dass man jetzt besonders leidet.
Wenn man halt Schmerzen hat, dann ist das ein Zeichen, dass man irgendwo sich nicht gut vorbereitet hat oder irgendeinen Fehler begangen hat. Und dann muss man überlegen, woran liegt das denn eigentlich? Wie kann man das beim nächsten Mal wieder besser machen? Und das ist eben auch so eine spannende Geschichte, wenn man halt das so lange macht. Die meisten von uns sind ja dann auch 10, 15, 20 Jahre dabei. Die haben eine unglaubliche Erfahrung. Die zeigt sich in ganz kleinen Details dann einfach. Und ja, es gibt Leute, die haben bei 1200 Kilometern auch keine Schmerzen. Und das wird häufig in den Büchern natürlich auch so ein bisschen reißerisch gesagt, dass es unglaubliche Schmerzen gibt und dass man vielleicht im Straßengraben landet, weil man einfach gerne einschlafen möchte. Dann hat man aber letztlich einen Fehler gemacht.
Man kann das alles machen, weil man so eine Basis hat für sowas Extremes in Tüdelchen. Und dann ist man auch nicht angespannt, oh, hoffentlich schaffe ich das. Man schafft das. Man weiß, man schafft auch Sachen, die man sonst nicht gemacht hat. Man schafft das einfach. Und das gilt auch, ich glaube, es gilt auch fürs Leben allgemein, dass man einfach sagt, ich schaffe es. Und ich glaube auch, ich habe das, weiß nicht, ob das jetzt ins Radio gehört, aber ich war ja mal schwer erkrankt. Und wenn ich diese Grund Erfahrung von diesem Langstreckensport nicht gehabt, dann wäre ich nicht so gut drüber weggekommen. Ich finde, Brevetfahren, so wie er das macht, das ist Leben, das ist Lebendigkeit. Und wenn ich das nicht mehr machen könnte, dann würde ich mich alt fühlen, ja.
Kilometer 150. Staunende Besucher beugen sich über das Geländer der Brücke über den Elbe-Seitenkanal. Da geht aber Eis um. Die Randonneure, die in ihrem Rücken vorbeirauschen, bemerken sie nicht einmal. Ihre Augen sind auf einen 100 Meter langen Betontrog gerichtet, mit dem gerade ein Binnenschiff hochgehoben wird, wie in einem Fahrstuhl. 38 Meter von der Marsch auf die Geest, den beiden Landschaftstypen Norddeutschlands.
Wir fahren ja 70 Stunden teilweise, ne? Mehr oder weniger nonstop. Da passiert ja ganz was anderes, als mal eben mal so mal 200-300 Kilometer in 10 Stunden zu fahren. Das heißt, man beschäftigt sich mit sich selber mehr, als man glaubt. So würde ich mal bezeichnen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es hat auch religiöse Züge, weil man in einen meditativen Zustand kommt und denkt, ja, du bist ein Teil dieser Welt und fährst jetzt Rad und mit dir passiert irgendwie was. Es geht mal schlecht, mal besser. Und wer bist du eigentlich, der kleine Mensch? Und so, man hat das Gefühl gehabt, man ist eingebettet in einem Kosmos und fährt irgendwie Rad. Und ja, so erlebe ich das manchmal.
Man kommt in so einen sogenannten Flow rein und dann spürt man irgendwie nicht mehr so viel um sich rum, sondern man fährt einfach Fahrrad. Und das ist halt sehr angenehm, weil unsere Welt ja doch sehr, sehr schnelllebig ist. Also man denkt überhaupt nicht irgendwie an Handy oder an irgendwelche anderen Dinge, an den Beruf oder sonst, was einen sonst so irgendwie bedrücken könnte, sondern man konzentriert sich wirklich extrem auf den Augenblick. Und solche Momente hat man eigentlich relativ selten, aber das kommt bei dieser Art des Radfahrens wirklich vor. Und das ist sehr, sehr entspannend einfach dann auch.
Die Bockwurst wird auch markiert.
Ja, bitte. Kilometer 156, dritter Kontrollpunkt. Eine Tankstelle in Bardowiek. Klaus trifft mit ein paar Minuten Rückstand auf die Spitzengruppe ein.
Er hat Krämpfe gekriegt in den Beinen und dann kannst du nicht mehr richtig fahren. Ich würde jetzt nachfüllen und hoffe, dass es gut geht. Ja, das lief plötzlich nicht mehr. Ich habe gemerkt, Krämpfe, ich konnte das Tempo nicht halten. Und dann musst du einfach ruhig bleiben und warten, dass es besser wird. Es wird nur besser, wenn man jetzt den Druck rausnimmt und auch trinkt.
Klaus und Rainer sitzen als Erste wieder im Sattel. Man merkt, sie wollen es hinter sich bringen. Die geduckten Türme des Doms huschen vorbei. Bardowiek wurde schon in Chroniken erwähnt, als es Hamburg noch gar nicht gab. 1189 ließ Heinrich der Löwe die Stadt dem Erdboden gleichmachen, bis auf die Kirchen. Bardowiek. Der Name erinnert an einen Volksstamm, von dem Teile vor mehr als 1500 Jahren zu einem Wanderzug aufbrachen, der 200 Jahre später in Norditalien endete. Dort erinnert der Name Lombardei an die Langobarden. Das den Randonneuren vertraute Klacken der Metallschwellen. Die Elbbrücke nach Geesthacht ist einen Kilometer lang. Geplant nach der verheerenden Sturmflut 1962, bei der 340 Menschen ums Leben kamen. Bis dahin verbanden nur zwei Brücken den äußersten Norden mit dem Rest der Bundesrepublik. Die eine in Hamburg und die andere 50 Kilometer weiter östlich in Lauenburg.
Meine Frau weiß, März, Beginn Brevets, geht in der Regel bis Mitte Juni. Dann sind wir damit durch. Und Paris-Brest, in dem Jahr ist es immer Ende August. Man hat da genug Zeit zu regenerieren und ganz was anderes zu machen. Und das finde ich das Entscheidende. Deswegen bin ich auch so lange dabei. Sonst hätte ich mich ja verschlissen und wäre wahrscheinlich schon irgendwie schon neben der Rolle oder so. Weil ich mache das ja über 20 Jahre und habe beobachtet, dass es Leute gibt, die das als alleinigen Mittelpunkt ihres Lebens werden lassen und sich selber vernachlässigen. Sie gehen nicht mehr zum Friseur, die gehen nicht mehr zum Zahnarzt, gehen nicht mehr zum Arzt, sie haben keine sozialen Kontakte mehr. Und dann sage ich auch immer, es gibt noch was anderes außer Radfahren. Man darf dieses Medium Radfahren nicht so verstehen, das ist ein Problemlöser, will ich mal so sagen. Das ist es nicht.
Die Fahrer biegen auf den Elbdeich ein. Vor 8 Stunden waren sie in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Für Rainer könnte es noch ein bisschen so weitergehen, wenn nur der Gegenwind nicht wäre. Am Montag ist er wieder Dr. Rainer Paffrath, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Brühl.
Hier in Hamburg habe ich das gelernt und dann bin ich wieder zurückgegangen ins Rheinland. Und dann habe ich natürlich gesagt, schade, dass das jetzt vorbei ist, die Zeit. Und ich kann natürlich nicht jetzt immer für 200 Kilometer hier nach Hamburg fahren. Das ist ja viel zu aufwendig. Und dann habe ich mit Klaus besprochen, dass wir ja das eigentlich auch im Rheinland machen könnten, diese Brevets. Und naja, dann haben wir eben 2003 tatsächlich dann auch noch einen Standort im Rheinland gegründet.
Das ist was Eigenständiges, dieser Brevetsport. Und fordert wirklich heraus. Weil ich kenne Leute, die dreifach Triathlon gemacht haben, vierfach und fünffach. Und sagen, aber wenn ich mit euch 1000 Kilometer gefahren bin, bin ich mehr kaputt. Weil ich habe ja 2,5 Tage dafür gebraucht. Bin ununterbrochen unterwegs. Das mache ich aber keinen anderen Sport als so.
Der Neuengammer Hausdeich, der Wegweiser zur KZ-Gedenkstätte. In die gleiche Richtung bewegt sich am 20. April 1945 eine nicht enden wollende Kolonne weißer Busse.
Einen Monat zuvor hat Himmler, Reichsführer SS, dem schwedischen Roten Kreuz erlaubt, skandinavische Häftlinge nach Neuengamme zu holen. Wochenlang waren die weißen Busse in Deutschland unterwegs. Jetzt setzt sich der Konvoi in Bewegung, Richtung Norden. Um 20 Uhr verlassen die letzten Fahrzeuge das Lager. Britische Soldaten stehen kurz vor Hamburg. Die SS will die Konzentrationslager räumen. Wenig später fährt ein vergitterter Kastenwagen vor. 20 Kinder stellen sich in einer Reihe auf. SS-Männer heben die Kleinen auf die Ladefläche. Sie halten ihr Spielzeug fest, geschwächt von hohem Fieber. Im Januar hat KZ-Arzt Mengele sie von Auschwitz geschickt für Versuche mit Tuberkulosebakterien, die ihnen mittels eines Gummischlauchs durch die Luftröhre in die Lunge gegossen werden. Jetzt müssen die Kinder schleunigst verschwinden. Ganze Stadtteile in Hamburg sind nach den Bombenangriffen eine von Leichen übersäte Trümmerwüste. Die Fahrt endet vor dem einzigen Gebäude, das hier im Niemandsland noch steht. Idealer Ort für ein Verbrechen. Die Kinder werden in den Keller geführt. Ein SS-Arzt verpasst ihnen eine Morphinspritze. Dann legt SS-Unterscharführer Johann Frahm ihnen Stricke um den Hals und erhängt sie.
Die Schule am Bullenhuser Damm ist heute Gedenkstätte. Nicht weit davon entfernt Kontrollpunkt 4, das Ziel des 200 Kilometer Brevets. Ein Restaurant am Rotenburgsorter Marktplatz.
So, ich glaube, zum Schluss habe ich mich jetzt auch noch verfranst. Irgendwie bin ich bei dem Spielhaus hier rausgekommen und nicht mehr an dem eigentlichen Endpunkt. Ja, mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme.
Kurz darauf biegt Rainer auf den Marktplatz ein, glücklich absteigen zu können.
Ja?
Ja, irgendwie, ich bin bei dem Spielhaus wieder gelandet. Zum Schluss habe ich das draufgetan, das GPS-Gerät, und dann kann man es doch besser finden.
Langsam trudeln alle ein. Einige holen sich nur kurz den Stempel ab, setzen sich wieder aufs Rad und fahren nach Hause. Aus Angst, die große Müdigkeit könnte sie im Lokal übermannen. Der Wirt steckt die gelben Kontrollkarten in ein Kuvert. Es ist adressiert an den Audax Club Parisien und geht morgen auf die Reise.
Rund ums Rad, das war unsere dritte Folge, die Tortur als Traum, mit Langstreckenradfahrern extrem unterwegs. Sie hörten eine Sendung von Fritz Schütte. Nachzulesen und nachzuhören ist sie unter www.deradio.de. Das nächste Nachspiel gibt es am 1. Mai ab 17.30 Uhr. Gönner mit goldenen Füßen. Südamerikanische Fußballprofis zeigen zu Hause Herz, ist dann das Thema. Gleich die 18 Uhr Nachrichten und danach empfehle ich die Fundstücke.